Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück. Hier ist Frederik und natürlich habe ich auch heute wieder ein schönes und leicht zugängliches Spiel für dich mitgebracht. Einen, ja, man könnte schon sagen, Klassiker des modernen Brettspiels. Und deswegen lade ich dich jetzt ein. Hol dir doch mal eine Tasse Kaffee oder Tee, ein Glas Orangensaft, dein Lieblingsmüsli oder ein Croissant. Und dann erfährst du gleich, um welches Spiel es sich heute handelt, wenn du dranbleibst. Als begeisterte Hörerin oder als begeisterter Hörer dieses Podcasts oder vielleicht auch als jemand, der jetzt relativ neu dazu gestoßen ist, dann weißt du es wahrscheinlich, der Sonntagvormittag gehört immer einem schönen Familienspiel, einem leicht zugänglichen Spiel, abseits der Rezensionsfolgen, wo wir auch die Experten und Expertinnen Kracher besprechen, ist es hier doch am Sonntagsfrühstück eher beschaulich. Ja, und heute habe ich ein Spiel dabei, da hat mich der Thomas von Better Board Games dazu inspiriert. Mit dem habe ich ja neulich gesprochen über seine Top 10 Spiele des Lebens. Das ist ja eine Reihe, die mir sehr gut gefällt, wo ich einfach mal eintauchen kann in die ja, Biografien oder SpielerInnen, Spielerbiografien der Menschen, mit denen ich mich da unterhalte. Und die bringen dann immer auch interessante Spiele mit, nämlich die Top 10 Titel, die sie im Laufe ihres Lebens am meisten geprägt oder begeistert haben. Ja, und in der Folge 194 habe ich mit einem Teil des mit erfolgreichsten YouTube-Duos Deutschlands gesprochen, nämlich mit dem Thomas von Better Board Games. Und der hat eines der Spiele genannt, das ich vor vielen Jahren auch wahnsinnig gerne gespielt habe, dann irgendwann verschenkt habe und jetzt habe ich es mir tatsächlich letzte Woche auf der BerlinCon wieder gekauft. Und ich muss sagen, das Feeling war sofort wieder da. Das Regelstudium war ganz schnell abgeschlossen. Ich habe das nochmal irgendwie überflogen, wie das war. Da bist du ganz schnell wieder drin. Und jetzt haben wir es schon wieder gespielt, nämlich Die verbotene Insel, ein Titel von Matt Leacock, der ja auch in der letzten Woche mit dem Preis Kennerspiel des Jahres ausgezeichnet wurde für Daybreak. Und Die verbotene Insel ist ein Spiel, was weit weg ist von einem Kennerspiel. Das ist ein tolles Familienspiel, aber eben auch kein triviales. Denn was machen wir? Wir haben eine verbotene Insel, die besteht aus 24 Inselplättchen, die einzeln ausgelegt werden und die wir dann sehen. Die haben einen Namen und eine Abbildung. Und wir möchten auf dieser Insel Artefakte entdecken. Dazu ziehen wir immer Artefaktkarten, dürfen maximal 5 Karten auf der Hand halten. Und wenn wir 4 Karten des gleichen Artefakts haben, dann dürfen wir auf bestimmte Inselfelder gehen, auf denen eben diese Artefakte abgedruckt sind und können dann diese Artefaktkarten eintauschen gegen das entsprechende Artefakt. Das klingt alles einfach und trivial, wenn nicht die Insel leider von der Flut bedroht würde, denn am Ende jeder Runde werden auch Flutkarten gezogen, die dann eben dafür sorgen, dass bestimmte Inselplättchen umgedreht werden und die dann eben als überflutet gelten und deswegen gerettet werden müssen. Und wenn wir dran sind, dann haben wir eine von mehreren Aktionen. Wir können also entweder die Inselplättchen, die schon untergegangen sind, retten, indem wir sie wieder umdrehen. Die überflutet sind, die können wir umdrehen. Wir können uns bewegen über die Insel immer orthogonal, also 1 oder 2 oder 3 Felder. Wenn wir auf dem gleichen Feld stehen, können wir anderen auch eine Artefaktkarte geben und so. Also solche kleinen, einfachen Aktionen haben wir an dieser Stelle. Ja, und dann passiert immer mal wieder etwas Spannendes, denn am Ende jeder Runde ziehen wir 2 Artefaktkarten und wenn auf diesen Artefaktkarten etwas anderes abgebildet ist als ein Artefakt, dann gibt es 2 Karten, die wir sofort verwenden können, nämlich einmal den Helikopter, mit dem kann man sich auf ein anderes Feld bewegen auf dem Spielplan oder am Spielende vom Helikopterlandeplatz mit dieser Karte auch von der Insel entkommen. Oder es sind Sandsäcke abgebildet, mit denen kann ich eben überflutete Inselteile auch wieder retten. Möglicherweise steht aber auch auf dieser Artefaktkarte, die Flut steigt. Und wenn die Flut steigt, dann haben wir an der Seite ein kleines Tableau liegen, auf dem ist so ein Messer oder eine Skala abgebildet mit so einem Schieberegler. Und dann muss ich eben den Wasserpegelanzeiger nach oben steigen oder nach oben schieben. Außerdem die bisher aufgedeckten Flutkarten der Städte, die oder der Plätze auf der Insel, die bereits überflutet sind, die muss ich dann mischen und aber nicht in den Stapel hineinmischen, sondern oben drauflegen. Das Prinzip kennen wir ja auch schon von Pandemie von Matt Leacock. Das hat er hier wieder verwendet. Da ist es ja auch so, wenn die Seuche in den Städten ausbricht, dann müssen eben die Karten gemischt und dann aber auf den Stapel zurückgelegt werden. Genau dieses Prinzip macht er sich hier auch zunutze. Und genau, dann haben wir eben eine gewisse Gefahr. Das Spannende ist, dass wir jeweils eine Abenteurerfigur spielen, die auch unterschiedliche Fähigkeiten haben. Also wir haben den Forscher, wir haben den Piloten oder die Pilotin in dem Fall, wir haben einen Ingenieur, wir haben einen Boten, einen Taucher und einen Navigatorin, die mit unterschiedlichen Fähigkeiten ausgestattet sind, asymmetrisch, und die dann andere Bewegungsmuster erlauben beispielsweise. Also der Pilot kann einmal die Runde irgendwie auf ein beliebiges Feld, der Forscher kann auch diagonal sich bewegen und auch diagonale Felder vor der Flut retten und wieder trockenlegen. Also relativ eingängige Mechanismen. Und wir haben gewonnen, wenn wir alle vier Artefakte gefunden haben und auf dem Flugzeug Landeplatz oder Hubschrauber Landeplatz sind, auf dem Landeplatz der Versager, und müssen dann noch eine Helikopterkarte einsetzen, um gerettet zu werden, bevor die Insel versinkt oder bevor alle vier Artefakte gefunden worden sind und dann die jeweiligen Stellen auf dem Spielplan vielleicht schon überflutet sind. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten zu verlieren, aber eben nur eine zu gewinnen. Verloren haben wir, wenn alle die Plättchen jeweils untergegangen sind, auf denen Artefakte abgebildet sind, auf denen wir die finden könnten. Und zwar bevor das entsprechende Artefakt gefunden wurde, dann haben wir sofort verloren. Wir haben außerdem verloren, wenn der Landeplatz versinkt, weil dann können wir nicht mehr fliehen. Wir haben verloren, sobald sich ein Spieler auf einem Inselfeld befindet, das versinkt und er sich nicht gemäß den Regeln auf ein angrenzendes Inselfeld in Sicherheit bringen kann. Auch dann haben wir verloren. Oder wenn der Wasserstandsanzeiger den Totenkopf erreicht, also jenseits der 5. Und das kann natürlich mitunter durchaus mal schneller gehen. Was ich an dem Spiel so mag, ist tatsächlich so dieser Nervenkitzel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Welchen gefluteten Teil soll ich retten? Wo bringe ich mich in Sicherheit? Auf welche Plättchen können wir vielleicht auch verzichten? Welche sind nicht so wichtig? Aber mit jedem Plättchen, auf das wir verzichten, da wird dann auch die Karte aus dem Stapel genommen, von dem wir ziehen können. Und dann haben wir möglicherweise ein ungünstigeres, ich nenne es jetzt mal Mischungsverhältnis der statistischen Wahrscheinlichkeit, dass eben viele Landesteile untergehen. Und gleichzeitig habe ich schon sehr viele Partien gespielt und erlebt, dass natürlich auch große Teile der Insel untergehen und versinken. Und das muss man sehr stark im Blick haben. Was ich auch an dem Spiel mag, neben dem Nervenkitzel, ist das Kooperative. Das mag ich eh gerne, wenn es gut gemachte kooperative Spiele sind. Und das ist hier der Fall. Dann habe ich Lust, mich mit meinen Mitspielerinnen und Mitspielern abzustimmen. Dann habe ich Lust, dass wir untereinander die Artefakte uns weitergeben, beziehungsweise dass wir gemeinschaftlich auch entscheiden können, wer setzt wann für wen welche Aktion ein, wie handhaben wir das, welche Inselteile retten wir. Also da ist eine schöne kleine Diskussion am Tisch oder eine Absprache, nicht eine Diskussion, aber eine Absprache über das, was wir da tun. Ich finde die verbotene Insel tatsächlich einigermaßen knifflig, denn es ist durchaus üblich, dass große Teile der Insel versinken. Aber wenn man da zu zweit, zu dritt oder zu viert an diesem Spieltisch sitzt und dann merkt, wie einem immer mehr die Insel unterm Hintern wegbröselt, dann möchte man doch sehr schnell Gas geben und diese ganzen Artefaktteile finden. Und das ist so ein kleines Wettrennen gegen das Spiel, was hier aus meiner Sicht herausragend gut gelungen ist. Und ich weiß heute schon gar nicht mehr, warum ich das Spiel eigentlich damals verkauft habe, weil mir hat es jetzt auch nach den Partien in der BerlinCon wirklich richtig gut gefallen. Ich habe da viel Freude dran und mag so dieses unangestrengte Miteinander, ohne Stress, ohne Hektik, einfach schön gespielt, toll illustriert, auch das kann man nochmal sagen, von CB Kanga. Und die Anleitung ist sehr, sehr gut geschrieben. Das Material gefällt mir gut. Da sind diese vier Artefakte auch tatsächlich physisch vorhanden. Die haben unterschiedliche Namen. Da gibt es dann den Kristall des Feuers zum Beispiel, den Kelch des Wassers, den Stein der Erde und die Statue des Windes. Das sind so die entsprechenden Artefakte. Auch die Plätze, auf denen wir landen, oder diese einzelnen Inselplättchen, die haben wunderbare Namen. Der Landeplatz der Versager, die Höhle des Grauens, das Tor des Lichtes, die Brücke des Verderbens, die Lagune des Lebens. Also am Ende des Tages haben die alle lustigen Namen. Es sind aber Abbildungen darauf und natürlich der Titel oder der Name des jeweiligen Plättchens. Und das können wir dann, wenn wir den Spielplan mal ein bisschen kennen, relativ leicht zuordnen und können dann sehen, welche Plättchen untergehen, wenn die entsprechende Karte gezogen wird oder welche wir retten wollen. Aber ja, die Titel sind stimmungsvoll, die Grafiken sind toll. Diese Artefakte, die halten sich total gut in der Hand. Sieht super aus, wenn die vor einem stehen. Also insgesamt wirklich ein runder Titel, der mir echt Freude macht. Forbidden Island oder Die verbotene Insel von Matt Leacock. Das gab es auch mal eine Zeit lang in so einer Metall- oder Blechdose irgendwie. Das hat mir auch gut gefallen. Ich habe jetzt hier von Schmidt Spiele, das ist der Verlag, die klassische Spielepackung und ja, habe es jetzt seit der BerlinCon noch mal auf dem Tisch gehabt. Gefällt mir immer noch gut, gebe ich auch so schnell nicht wieder her. Also ein schöner Titel für einen Sonntagnachmittag im Kreis der Familie für 2 bis 4 Spielende ab 10 Jahren. Es ist wirklich nicht so schwer, aber eben auch nicht trivial. Und das ist eine ganz gute Mischung, die auch je nach SpielerInnenanzahl sehr gut skaliert. Auch das funktioniert hier hervorragend. Deswegen kann ich die verbotene Insel von Schmidt Spiele und von Matt Leacock für unterschiedliche SpielerInnen-Konstellationen, Anzahl, Erfahrungswerte gut empfehlen. Also wenn das verfügbar ist für einen schmalen Taler, da würde ich auf jeden Fall mal zugreifen. Ich habe es jetzt auf dem Flohmarkt der BerlinCon bekommen für 8 € und das war mir jeden Cent wert. Ja, ich wünsche dir, dass du auch so viel Begeisterung hast für schöne Spiele, dass du den heutigen Sonntag schön nutzt, zur Ruhe zu kommen und natürlich auch 1 oder 2 oder 3 schöne Spiele zu spielen. Bis dahin oder bis wir uns wiedersehen oder wiederhören, sage ich dir, pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Alles Liebe, bis bald, dein Frederik.